Alles das ist drin. Aber jeder Staat, der in den Geschäftsverkehr eintritt, tritt nicht ein, um zu sagen, der Beste möge gewinnen. Staaten treten nicht in den internationalen Geschäftsverkehr ein, um eben zu sagen, jetzt machen wir mal Konkurrenz und schauen, was rauskommt. Sondern jeder tritt ein mit dem festen Willen, er benutzt den anderen und lässt sich nicht zu seinem Schaden von anderen benutzen. Deswegen ist das Verhältnis der Anerkennung immer schon unter dem, also des friedlichen Verkehrs und der Anerkennung immer schon unter dem Vorbehalt, solange ich das nützlich finde und nur so, wie ich es nützlich finde, ist das Verhältnis der Anerkennung eins, da kannst du dich drauf verlassen. Nochmal ein Ausflug in den Unterpunkt davon, um dieses Verhältnis deutlich zu machen, wo immerzu die Gewalt drinnen droht. Jeder weiß, zwischen Staaten werden Verträge geschlossen und jeder Gegenstand, eigentlich jeder Gegenstand, ob eine Straße gebaut wird durch ein Gelände, wo dann die eigenen drüber fahren dürfen, ob man in die Investition, in den Ausbau eines Hafens im Nachbarland investiert, ob man eben Zölle vereinbart oder nicht vereinbart, alles hat den Charakter des Vertrags. Und der Vertrag ist so ein Ding. Ja, der alte Helmut Schmidt hat gesagt, Vertrag kommt von Vertragen. Das ist grundfalsch. Vertrag kommt vom Gegenteil. Vertrag ist ein Punkt, da werden sich feindliche Willen an einem Punkt einig. Ein Vertrag ist ein Werk, da kommen entgegengesetzte und wirklich auch im Inland, da brauchen wir überhaupt nicht an internationale Verträge zu denken, kommen entgegengesetzte Interessen überein, dass sie sich an dem Punkt treffen und jeder lässt sich binden, nicht weil er das will, sondern weil es das Mittel ist, den fremden Willen zu binden. Also ein Mieter und ein Vermieter machen einen Mietvertrag und der Mieter will den Raum und der Vermieter will das Geld. Und der Mieter verspricht zu zahlen und der Vermieter verspricht, den Raum zur Verfügung zu stellen. Und der Vermieter will den Raum nicht zur Verfügung stellen und der Mieter will nicht zahlen. Sie versprechen das als die Gegenleistung zu dem, was sie wollen. Binden also einen gegensätzlichen Willen über den Vertrag, in dem sie sich eben einig werden, wenn du das gibst, gebe ich das und dann geht es in Ordnung. Und im Inland ist was auffällig. Verträge, eben diese punktuelle Übereinstimmung von zwei Willen, die sich gegensätzlich ausnützen wollen. Diese Bindung von zwei Willen im Inland hat ihre Festigkeit nicht durch die Willen, die ihnen da ins Verhältnis getreten sind, sondern dadurch, dass wenn ein Vertrag geschlossen wird, immer schon die Staatsmacht als dritte Partei mit drin ist. Ein Privatvertrag zwischen zwei Parteien wird geschlossen vor einem Dritten, dem Staat. Und deswegen kann jede Vertragspartei zum Richter gehen und sagen, die andere erfüllt ihre vertragliche Pflicht nicht und kann die Vertragserfüllung erzwingen lassen. Festigkeit gewinnt also die Übereinstimmung von zwei feindlichen Willen in einem Punkt. Festigkeit gewinnt dieses Verhältnis überhaupt nur durch die Gewalt, die über der Vertragserfüllung wacht und übrigens nicht nur über der Vertragserfüllung, sondern auch darüber zu entscheiden, was Vertragserfüllung überhaupt ist. Gerade weil feindliche Willen sich in dem Punkt übereinkommen, ist jeder der Auffassung, wenn der Vertrag in seiner Auffassung gegen ihn ausschlägt, meint jeder, das habe ich nicht unterschrieben. Das war nicht das, was ich habe vereinbaren wollen. Ich wollte ja meinen Nutzen vereinbaren. Deswegen ist ein Vertrag so ein Ding, das nicht nur nichts gilt, ohne die Macht, die drüber ist, sondern auch keinen wirklich festen Inhalt hat, ohne den verbindlichen Interpreten, der drüber sitzt. Deswegen gibt es die Justiz und die Juristerei als dieses Kunstwerk, genau rauszulesen, was drin steht, was die rechtliche Bedeutung jedes Wortes eines Vertrags ist. Kurzum, die Übereinstimmung feindlicher Willen hat ihre Geltung nur durch die Macht, die drüber sitzt. Und die Festigkeit, die Produktivität, wenn man so reden will, von Vertragsverhältnissen im kapitalistischen Inland, kommt davon, dass der Staat der Wächter der Verträge ist. Jetzt machen wir einen Blick auf internationale Verträge. Auch da verhalten sich die Parteien nicht anders wie die Privaten im Inland. Aber das sind Staatenparteien. Auch sie willigen ein in ein Do und Des, in ein Geben und Nehmen, in eine Verpflichtung für eine Gegenleistung. Und die Festigkeit dieses Verhältnisses ist jedem ein Anliegen. Aber die dritte Partei drüber gibt es nicht. Den Staat, der das sichert. Jede der beiden Parteien beansprucht nicht nur Partei, sondern zugleich Wächter und, also zugleich die Instanz zu sein, die das Verhältnis gültig macht. Aber das beansprucht jede der beiden Parteien. Jede Partei beansprucht nicht nur eben ihr Interesse im Vertrag niedergelegt zu haben, sondern auch der verbindliche Interpret dessen zu sein, was man selbst und was die andere Seite vereinbart hat. Und das ist ausschließend. Das kann nicht sein. Da haben wir jetzt schon den Punkt, eigentlich steht jeder Staat auf dem Standpunkt, dass er sich das Verhältnis, dass er sich die Beziehung zum Nachbarn, dass er sich das Abhängigmachen von nationalen Ressourcen, die blöderweise im Ausland unter fremder Hoheit liegen, dass er sich das Abhängigmachen von so einem Verkehr eigentlich nur leisten kann, wenn er den anderen souverän im Griff hat. Bei den schönsten Beziehungen, die Staaten untereinander eingehen, klagen sie laufend über Abhängigkeiten, in die sie sich begeben haben und verkünden, dass sie darauf achten müssen, dass sie ihre Handlungsfreiheit nicht verlieren. Dieser Standpunkt, gerade der Austausch, der einem nützt, man wollte doch den nutzen, der Austausch macht einen abhängig. Das ist ulkig, weil genau das, was sie brauchen, beklagen sie als Unfreiheit, als Verlust an Kontrollfähigkeit und sagen damit aus, unter welchen Bedingungen sie das Verhältnis akzeptabel finden, nämlich unter den Bedingungen, dass sie den Handelspartner, das Gegenüber, unter Kontrolle haben. Oder anders ausgedrückt, genau das, was sie selbst als Abhängigkeit beklagen, als Unfreiheit, weil man braucht das Öl der Russen, genau das, was sie als Beschränkung der eigenen Handlungsfreiheit beklagen, genau das halten sie für die notwendige Bedingung gedeihlicher Beziehungen auf der anderen Seite. Der andere muss in den Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt, auf Erfüllung des Vertrags festgelegt. Insgesamt unter Kontrolle gebracht sein, damit man selbst nicht fürchten muss, zu seinem Schaden abhängig zu werden. So, und jetzt haben wir eigentlich das Scharnier, jetzt haben wir den Springpunkt, an dem wir insgesamt den ganzen zweiten Teil des Themas, oder die Öffnung zum zweiten Teil des Themas. Staaten bei allem Verkehr, den sie eingehen und wegen ihm und als Grundlage desselben, gehen neben der ökonomischen Konkurrenz, in die sie sich begeben, eine Konkurrenz als Mächte ein. Richtig getrennt von allem. Kaufen und verkaufen, investieren und so weiter. Getrennt davon. Betreiben sie Sicherheitspolitik? Rüsten mitten im Frieden? Stellen in verschiedenen periodischen Kriegen neue Friedensbedingungen her und machen den ganzen Frieden über Politik mit ihrer Abschreckungsfähigkeit. Nicht, nochmal, damit es deutlich wird, ein Staat sagt nicht, ich muss mir neue U-Boote kaufen, weil die Doha-Runde nicht vorankommt. Ja, so direkt ist diese Beziehung überhaupt nicht. Ja, also Doha-Runde, das ist die WTO, die Welthandelsorganisation, hat eine neue Runde, wo jetzt Zollsenkungen wieder vereinbart werden sollen und es kommt immer nichts raus, weil die manche Staaten von den Europäern zum Beispiel verlangen, sie sollten die Agrarzölle senken und die tun es nicht und die Europäer verlangen von Indern und anderen, sie sollten sogenannte geistige Eigentum schützen beziehungsweise sie sollten die Zölle auf Industriegüter senken und die tun es nicht. Jetzt geht immer nichts voran. So verhält sich das mit Krieg und Kapitalismus nicht, dass aus dem Misserfolg eines Geschäfts heraus die Waffen sprechen würden. Es ist überhaupt nicht so, dass es erst der Misserfolg wäre, dass es erst zum Beispiel der Vertragsbruch der anderen Seite wäre, der zu Übergängen in Richtung Konkurrenz als Gewalten führen würde. Der Übergang geht nicht aus dem Scheitern raus. Krieg ist nicht der Lückenbüßer für einen Misserfolg der kapitalistischen Nutzung. Die militärische Konkurrenz ist die Grundlage dessen, dass man gedeihliche Verhältnisse einrichtet und aufrechterhält. Und die Grundlage will dauernd gepflegt sein, ganz unabhängig vom Stand der Geschäfte. Jetzt ist wichtig zu sehen, was das Wort Grundlage da bedeutet. Grundlage hat einerseits die eine Abgrenzung, habe ich ja gerade schon gemacht, das ist nicht die Antwort auf Scheitern, die Antwort auf Misserfolg. Auch nicht der Wille zu verbessern, quasi, wir möchten unsere Handelsbilanz verbessern und dafür drohen wir mal ein bisschen mehr. So läuft es gar nicht. Es läuft erstens ganz getrennt. Staaten rüsten nicht nach Maßgabe der Handelsbedürfnisse, sondern erstmal nach Maßgabe dessen, erstens, was sie sich leisten können. Ein größerer Staat, ein reicherer Staat rüstet einfach mehr, weil er größer und reicher ist. Zweitens nach Maßgabe dessen, mit welchen, wie groß sie den Umkreis definieren, indem sie Kontrollmacht beanspruchen über andere Souveräne. Drittens deswegen natürlich mit Blick auf die Kaliber, mit denen sie sich anlegen. Aber mit dieser Rüstung machen sie dann im Frieden Politik. Was sie als Militärmächte darstellen, ist die Grundlage des Verhältnisses zu anderen. Da treten Staaten jetzt, das war das Guatemala-Beispiel vorhin, von vornherein ganz klar nicht als Souveräne gleicher Art gegeneinander an, so nach dem Muster Souverän und Souverän. Jeder zieht den Hut vor der Freiheit des anderen. Sondern da treten Souveräne als ungleiche Souveräne gegeneinander an. Jeder Staat, ich habe vorhin davon geredet, jeder Staat verteidigt seine Rechte. Aber was sind seine Rechte? Seine Rechte sind seine Interessen, sind Interessen, von denen er meint, das kann er als die Macht, der er ist, beanspruchen von den anderen. Jeder Staat reflektiert auf sich als die Macht, die er ist, wenn er Rechte gegen andere formuliert, wenn er sagt, meine vitalen Interessen sind zum Beispiel die Freiheit der Weltmeere und dass das Öl, dass an den Transportrouten des Öls keine feindliche Macht auch nur entfernt sitzen darf. Jeder Staat reflektiert auf sich als die Macht, die er ist und verlangt von anderen Mächten, dass er nicht überhaupt dass sie den einen Staat nicht überhaupt als Staat, sondern als das Kaliber, das er ist, respektieren und in ihren Ansprüchen sich danach richten, mit wem sie es hier zu tun haben. Und dieses dauernde Messen und Prüfen des anderen, ob er sich den Machtverhältnissen unterzuordnen bereit sind, die existieren und deren Respektierung man verlangt, das macht eigentlich das Dauergeschäft der Diplomatie aus. Diplomatie ist der dauernde Abgleich zwischen dem, was der andere Staat tut und dem, was man meint, was man von ihm verlangen kann. Oder anders ausgedrückt, Diplomatie ist die dauernde Prüfung der anderen Hoheit auf deren Bereitschaft hin zur, da gibt es ja schönes englisches Wort, zu Compliance mit den Machtverhältnissen, die gegeben sind. Und Compliance hat diese schöne Bedeutung von sich beugen und entsprechen. Wo ist es, im Deutschen sucht man was, bei beugen ist halt das Moment von unterordnen, das ist ja auch gemeint, aber das andere eben das, den Machtverhältnissen entsprechen. Und das ist das Dauergeschäft der Diplomatie. Staaten bewerten dauernd den einander, sind zufrieden und unzufrieden miteinander. Immer im Hinblick darauf, ob sie beim anderen die Respektierung oder die Missachtung der Rechte ist gleich des machtmäßigen Gewichts, das der eine gegenüber dem anderen hat, ob sie diese Respektierung beim anderen erfüllt sehen oder verletzt sehen. Dann gibt es Beziehungen, die sind freundschaftlich oder problemlos oder getrübt oder zerrüttet. Und mit all diesen Auskünften über die Beziehungen geben Staaten untereinander zu erkennen, wie sehr sie das Verhalten des anderen Staats als Missachtung der Ansprüche, die man selber stellen kann, einschätzen und wie nahe und wie nicht nahe oder wie nicht nahe sie sich selber im Verhältnis zum anderen Staat am Übergang zum Gebrauch der Waffen sehen. Wenn Verhältnisse total zerrüttet sind, dann ist der Übergang zur Feindschaft angesagt. Ist vielleicht ein wichtiger Punkt an der Stelle, die härteste und entscheidende Prüfung auf Compliance, auf diese Bereitschaft, sich den Machtverhältnissen, die es gibt, oder von deren ein Staat sagt, dass es sie gibt, unterzuordnen. Die härteste Prüfung ist dann gar nicht der Handel und was die im Handel und Wandel und bei Kapitalexport und Import betreiben und zulassen oder nicht zulassen, sondern die härteste Prüfung findet statt an den Mitteln, die die andere Souveränität sich zulegt, um selber Bedingungen setzen zu können und nicht gehorchen zu müssen. Die schärfste Überwachung auf, ist dieser Staat bereit, zu den Bedingungen zu kooperieren, die ich haben will. Die schärfste Überwachung findet statt auf der Basis der Bewaffnung des anderen Staats. Staaten beäugen sich danach, was der andere sich an Gewaltmitteln zulegt, wie der also sich einer militärischen Kontrolle per Abschreckung zu entziehen versucht oder ob er mit seiner Rüstungspolitik zu erkennen gibt, dass er sich abschrecken lässt. Es ist interessant, dass zum Beispiel die letzten großen Kriege, zwei Irakkriege der Amerikaner, überhaupt nicht entlang von Unzufriedenheit über Handel und Wandel lief. Der Irak hat Öl aus dem Boden gepumpt und auf den Weltmarkt verkauft. Er hat die Rolle ausgefüllt, wie er sie nur ausfüllen kann. Und es gab keine Unzufriedenheit mit dem Irak in dieser Hinsicht. Die Unzufriedenheit lag gleich und von vornherein auf dem Feld der Konkurrenz von Souveränitäten selbst, also auf dem Feld der Konkurrenz von Militärmächten. Dass dieser Staat sich gestärkt hat durch diese Annexion von Kuwait, dass er damit seine Machtressourcen vergrößert hat und auch zu erkennen gab, dass er eine Macht anderer Art werden will, das, und genau genommen, noch nicht einmal das für sich, war der Grund für die Amerikaner, den Staat zu einem Feind zu erklären, den sie nicht mehr gelten lassen, den sie nicht mehr bestehen lassen wollen. Noch nicht mal das, sage ich, weil nicht der Umstand, dass dieser Staat seine Machtgrundlagen erweitert und eine größere Macht werden will, für sich ist der Punkt. Man muss daran denken, Amerika hat Deutschland so etwas Ähnliches konzipiert. Mit der Annexion der DDR, mit der Vergrößerung dieser Macht mitten in Europa, da ist auch die Machtgrundlage vergrößert worden, gleichgültig dagegen, dass die ökonomische Seite bis heute mehr ein Verlustprojekt ist. Entscheidend an Saddam Hussein war, dass er die Machterweiterung durchgeführt hat und nicht in Amerika um Erlaubnis gefragt hat. Dass also seine Machterweiterung nicht als Beitrag zu Amerikas Bündnissystemen, zu Amerikas Aufstellung der Souveräne in ihrer Ordnung aufzufassen war, sondern dass er es aus eigener Machtvollkommenheit, also nicht den der Vormacht gehorchend tat. Das war der feindselige Akt, der in den Krieg eingetragen hat. Und wenn es jetzt auf Iran geht, dann haben wir es noch deutlicher. Dieser Staat, auch der, ein Ölstaat, der das Öl verkauft, wie er soll, wirtschaftlich nichts verkehrt macht. Ein Staat, der sich eine Waffe zuzulegen droht. Das ist ein schönes Ding. Euch stehen Massenvernichtungswaffen nicht zu. Uns stehen sie zu. Wir haben sie. Wir brauchen sie, damit unsere Abschreckungsmacht euch gegenüber intakt bleibt. Wenn ihr euch Mittel zulegt, euch immun gegenüber unsere Abschreckung zu machen, dann gefährdet das die Ordnung. Dann gefährdet das den Frieden. Das schöne Dokument, dass Frieden nichts anderes ist als, da ist eine Macht, die Kontrollanspruch ja nicht bloß erhebt, sondern wirklich ausübt. Und diese Ausübung der Kontrolle gefährdet sie. Und dann wird der Staat zum Feind, längst eher sonst irgendwas falsch macht. Einfach, weil er sich Mittel zulegt, irgendetwas falsch machen zu können. So schaut dann der Frieden aus.
Aber kannst du nochmal sagen, wie der Schaden, der aus dieser wechselseitigen Benutzung resultiert, dann zum Krieg führt? Weil im Prinzip, also denke ich immer noch, das ist so, wenn der Schaden zu groß wird, dann sagt ein Staat jetzt, wenn ich es mir leisten kann, setze ich Machtmittel ein, um diese Benutzung zu beenden.
Nee, das ist wirklich, das ist gerade ein Problem an dem Thema. Oder das ist eine Falle an dem Thema. Es ist nicht so, dass ein Staat den friedlichen Verkehr laufen lässt, bis er zum Urteil kommt, das geht aber blöd aus. Und dann sagt, jetzt ziehe ich die Bremse und mache den Übergang zur Benutzung der Gewaltmittel. Es ist andersrum. Staaten benutzen die Ressourcen anderer Staaten als Mittel des Reichtums ihrer Nation. Das betrachten sie als sich in eine Abhängigkeit begeben, die sie gefährlich finden. Deswegen, längst eh irgendein Schaden eintritt, haben sie das Bedürfnis zur Kontrolle des anderen. Und dieses Bedürfnis zur Kontrolle operiert dann ganz selbstständig. Es entstehen aus der Ebene selber Kriegsgründe oder Gründe des Zerwürfnisses. Nehmen wir mal ein schönes Beispiel, das ist China heutzutage. China und USA. Eigentlich müsste man sagen, China und USA sind ökonomisch gesehen wunderbare Ergänzungen. Die Chinesen stärken sich am Export nach Amerika. Amerika hat sowohl billige Vorprodukte durch China, senkt Kosten, senkt übrigens, weil das viel Konsumdinger sind, senkt den sogenannten Wert der wahren Arbeitskraft. Außerdem tut China den Amerikanern den Gefallen, mit den verdienten Dollars letzten Endes die Verschuldung der Amerikaner zu stützen, indem sie die eigentlich einfach als Staatsschatz horten. Ein wunderbares Ergänzungsverhältnis, nicht so viel anders als vor 15 Jahren mit Japan. Sagt Amerika, na, dieses China ist mir recht. Teils, teils. Nach der ökonomischen Seite hin sagen sie tatsächlich, das ist uns recht und das wollen wir auch. Und nach der Seite der Souveränitätsfrage, nach der Seite des gewaltmäßigen Kontrollwesens hin, sagen sie, scheiße, dass die Chinesen sich an dem Handel mit uns so stärken können, da werden sie immer problematischer. Jetzt ist es gerade nicht der ausbleibende Nutzen, jetzt ist es gerade der Nutzen beider Seiten, der den anderen zum problematischen Partner, zum womöglich gefährlichen Rivalen macht. Also dieses Kontrollbedürfnis, das ist nicht die Antwort auf Misserfolg, sondern das Wort Sicherheitspolitik hat nach der Seite hin sei Wahrheit. Das ist der Wille, nützliche Verhältnisse zu sichern, und dieser Wille, der ist der ist überragend über Erfolg und Misserfolg im tatsächlichen Geschäftsverkehr.
Selbst diese wunderbare Harmonie von Export und Import, was du beschrieben hast, das ist, finde ich, korrekt, wird aber auch gleichzeitig zwischendurch einfach, indem man auf das riesige Volumen guckt, besprochen, ob nicht die Abhängigkeit zu groß wird, auch in ökonomischer Hinsicht. Auch da, nicht auch. Und dort hat man auch so etwas Doppeltes in der Betrachtung.
Das Wort Abhängigkeit ist immer schon die Reflexion der Ökonomie auf die staatliche Souveränität, auf die Freiheit. Wobei ich jetzt bei dem China-Fall, da sehe ich das gar nicht so, dass man abhängig wird. Die haben mehr, es gibt ja auch eine ökonomische Unzufriedenheit. Es ist, die importieren immer zu, das kostet amerikanische Jobs. Die amerikanische Handelsbilanz ist so arg im Minus. Also da gibt es schon auch Kritiken. Ich wollte das erstmal bloß nach der Seite hin erzählen. Es ist nicht die Unzufriedenheit mit der negativen Handelsbilanz, die Amerika zum Eindämmen der chinesischen Macht bewegt. Und das andere nochmal, Abhängigkeit ist selber schon, das kann schon ökonomisch sein, so im Sinn von, nehmen wir mal Europa. Europa sieht sich abhängig vom russischen Öl und beklagt die Abhängigkeit. Das hat nicht die Bedeutung, wir kriegen das Öl nicht, das wir brauchen, sondern es hat die Bedeutung, unsere Freiheit, uns auch gegen Russland machtmäßig zu stellen, ist eingeschränkt, weil wir auf deren guten Willen in Sachen Öl angewiesen sind. Also, es ist gar nicht die Sorge, dass man das Öl nicht kriegt, oder Erdgas, was immer es sei, sondern es ist die Sorge, dass man damit als Machtkonkurrent nicht mehr so frei ist, wie man sein möchte. Also es ist aus Ökonomie keine Abhängigkeit, die überhaupt ökonomische Benutzung, gerade auch wenn sie klappt, sehen Staaten als, da reißt Abhängigkeit ein. Was ist mit den Drittweltstaaten, war jetzt die Frage, das passt da nicht rein. Ja, gegenüber einem von 50 Kakaolieferanten fühlt man sich nicht abhängig. Also da ist die Ökonomie, die hat einfach da nicht das Gewicht, dass man zu der Kategorie Abhängigkeit käme. Kaum geht es dann nach irgendwas wie so für Atombomben nötige Sondermetalle, schaut es gleich wieder ein bisschen anders aus. Aber wie gesagt, da ist ja auch die Seite der Abhängigkeit deswegen keine so bedeutende Geschichte, weil man ja nicht mit einem Souverän konfrontiert ist, dessen quasi Ansprüche man fürchten müsste. Also abhängig fühlt man sich letzten Endes dann wieder bloß von anderen Staaten dann, wenn sie auch als Mächte auftreten können. Deswegen passt die dritte Welt nicht rein. Ausgenutzt wird die natürlich schon, benutzt halt.
Wenn du es als Staaten per se erklärst, dann müsstest du doch auch von dem Drittweltstaat her das so zu erklären sein.
So ist es ja auch.
Ja, und da tue ich mich schwer. Also die sind doch so abhängig, dass da gibt es doch, ja, da kann man gar nichts mehr über als positive Kalkulation.
Also jetzt verstehe ich erstmal überhaupt den, ich mache den fertig, ja. Jetzt verstehe ich überhaupt den Einwand, es ist, wenn man von Staaten überhaupt redet, dann muss man bereit sein, das auch für den Drittweltstaat gelten zu lassen, was man jetzt da allgemein sagt. Muss man sagen, ja. Zweitens, habe ich das heute schon gesagt oder war es gestern, Staaten sind grenzenlose Opportunisten der Macht. Wenn die wenig davon haben, dann haushalten sie, das war hier vorhin, wenn sie wenig davon haben, dann haushalten sie eben damit. Also ein Drittweltstaat, der kann sich machtmäßig nicht mit Frankreich anlegen. Ja, dann tut er es auch nicht. Dann leidet er natürlich an der Abhängigkeit von allem und alles, was er braucht. Waffen kann er nicht selber herstellen, muss er kriegen. Krankenhausausrüstungen muss er kriegen. Und letzten Endes muss er sogar das Geld kriegen, mit dem er wirtschaftet. Ja, dann ist er in jeder Hinsicht abhängig. Dann muss er denen, die ihm das zugänglich machen, was er braucht, dann muss er denen zu Willen sein. Dann muss er sich denen anbieten. Das empfindet so ein Staat natürlich auch als ärgerlich. Aber was bleibt ihm übrig? Er ist halt bestrebt, seine Ressourcen und seine Grundlage zu mehren, so gut das eben geht. Und dann macht er es eben, so gut es eben geht. Und kaum entdeckt er einen Nachbarn, der noch weniger Soldaten hat wie er, ist er schon nicht mehr so ein kleines Würstchen, sondern fängt an, Bedingungen zu stellen und frech aufzutreten.